SR Info. Bilanz am Mittag.
Israel steht in der Kritik wegen des Angriffs auf Helfer in Gaza und wegen einer mutmaßlich israelischen Attacke in Syrien. Mehr dazu gleich. Außerdem geht es um die Armutsbekämpfung mittels der Kindergrundsicherung und ganz konkret bei einem neuen Projekt, unter anderem in Völklingen. Mein Name ist Peter Weizmann. Herzlich willkommen. Nach dem Tod mehrerer ausländischer Helfer im Gazastreifen durch einen israelischen Luftangriff hat US-Präsident Joe Biden ungewöhnlich deutliche Kritik an Israel geübt. Das Land tue nicht genug zum Schutz von Helfern, die versuchten, Zivilisten mit dringend benötigter Hilfe zu versorgen, so Biden. Über den Tod der 6 ausländischen Mitarbeiter der Hilfsorganisation World Central Kitchen und ihres palästinensischen Vaters sei er empört und untröstlich. Gestern hatte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu ja einen Fehler bei diesem Angriff eingeräumt und eine Untersuchung angekündigt. Jetzt hat sich auch der Armeechef geäußert, Bettina Meyer.
Der Generalstabschef der israelischen Armee, Herzi Halevi, hat sich für den Luftangriff auf den Hilfskonvoi von World Central Kitchen entschuldigt. In den kommenden Tagen wolle das Militär einen Untersuchungsbericht veröffentlichen, versprach der General.
I want to be very clear. The strike was not carried out.
Ich möchte das sehr deutlich sagen. Der Luftangriff hatte nicht das Ziel, absichtlich Entwicklungshelfer von World Central Kitchen zu treffen. Es war ein Fehler, nachdem jemand falsch identifiziert wurde, nachts mitten im Krieg, unter sehr schwierigen Bedingungen. Es hätte nicht passieren dürfen, es tut uns leid, sagte Halevi in einer Videobotschaft. Auch Israels Präsident Herzog sprach den Familien der Opfer sein Beileid aus und entschuldigte sich. Derweil kommen immer mehr Details über den Luftangriff auf den Hilfskonvoi ans Licht. So habe das Militär vermutet, dass sich ein Terrorist unter die Helfer gemischt hatte. Ein bewaffneter Mann sei bei dem Lagerhaus identifiziert worden. Der habe dann aber das Gebäude nicht verlassen, berichten israelische Medien. Dennoch habe eine Drohne des Typs Hermes 450 der israelischen Armee die Autos nacheinander mit 3 Raketen beschossen. Auch als Mitarbeiter von World Central Kitchen, die den ersten Angriff überlebt hatten, versuchten zu fliehen, sei weitergeschossen worden. Der Zeitung Haaretz zufolge wurden die 7 Entwicklungshelfer getötet, weil Kommandanten vor Ort Befehle und Anweisungen nicht richtig befolgt hatten. Neben World Central Kitchen haben auch die Vereinigten Arabischen Emirate und eine weitere wichtige US-Hilfsorganisation namens ANERA ihre Lebensmittellieferungen nach Gaza eingestellt.
Was die Lage dort sicherlich nicht einfacher macht. Am Montag hat es ja auch einen Luftangriff auf das iranische Botschaftsgelände in der syrischen Hauptstadt Damaskus gegeben. 7 Mitglieder der mächtigen iranischen Revolutionsgarden sind dabei getötet worden. Darunter waren auch 2 ranghohe Vertreter der Al-Quds-Brigaden, einer Eliteeinheit, die für Auslandseinsätze zuständig ist. Nach Angaben des iranischen Staatsfernsehens wurden außerdem 6 Syrer getötet. Dieser Angriff wird Israel zugeschrieben, das dazu aber keinen Kommentar abgibt. In der Nacht war dieser Angriff Thema im UN-Sicherheitsrat. Antje Passenheim.
Vor dem Sicherheitsrat wiederholte die stellvertretende iranische UN-Botschafterin Sarah Ershadi Teherans Androhung von Vergeltung. Der Iran habe nach internationalem Recht und UN-Charta die Legitimation, entschieden auf solch einen verwerflichen Akt zu antworten. Israel müsse nach dem Anschlag die volle Verantwortung für die Konsequenzen tragen, erklärte die Diplomatin in der Sondersitzung, die Russland verlangt hatte. Dessen UN-Botschafter Vassili Nebenzia kritisierte Israel ebenfalls scharf. Moskau sei der Ansicht, dass solche aggressiven Handlungen Israels den Konflikt weiter anheizen sollten, sagte er. Solche Akte seien vollkommen inakzeptabel und stellten eine eklatante Verletzung der territorialen Souveränität Syriens dar. Die Mehrzahl der Mitglieder des Sicherheitsrats verurteilte den Angriff auf das iranische Konsulargebäude und betonte die Unverletzlichkeit diplomatischer Einrichtungen, ohne Israel jedoch ausdrücklich zu erwähnen. Die US-Regierung betonte unterdessen in Washington, dass sie nicht in den Angriff verwickelt sei.
Länder, die auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring liegen, werden häufig von Erdbeben erschüttert. Dass also in Taiwan die Erde bebt, ist nicht überraschend. Heute Morgen war es aber das stärkste Erdbeben seit 25 Jahren. Damals, im Jahr 1999, hatte es 2400 Todesopfer gegeben. Man kann derzeit begründete Hoffnung haben, dass es diesmal nicht ganz so schlimm gekommen ist. Es gibt zwar Stand jetzt hunderte Verletzte, aber die Zahl der Todesopfer liegt gerade noch im einstelligen Bereich. Schlimm genug, Thorsten Ifland berichtet.
Es rüttelte sehr heftig. Alle Motorräder vor unserem Haus kippten um, also schaltete ich schnell Gas und Strom ab und öffnete die Haustür. Es war sehr stark. Es fühlte sich an, als würde das Haus umgeworfen. Es hat ziemlich stark gewackelt. Vielleicht hat es schon lange kein Erdbeben mehr gegeben. Deshalb war es wirklich beängstigend. Das heutige Erdbeben hatte so viel Energie wie 32 Hiroshima-Atombomben, sagte der ehemalige Direktor der taiwanischen Wetterbehörde Ku Kai-wen der Nachrichtenagentur CNA. Unterschiedliche Behörden sprechen von einer Stärke zwischen 7,2 und 7,7. Aktuell gehen die Behörden von 9 Toten und über 800 Verletzten aus. Am stärksten betroffen ist die Region Hualien im Osten der Insel. Dieser Teil der Insel ist nicht so stark besiedelt, aber sehr unwegsam und bergig. Es gab viele Erdrutsche. Deswegen hilft auch das Militär bei der Suche nach Verschütteten, erklärte Präsidentin Tsai Ing-wen. Die nationale Armee wird ebenfalls Unterstützung leisten. Die Zentralregierung und die lokalen Regierungen werden miteinander kooperieren, um die Auswirkungen der Katastrophe zu minimieren. Auch der künftige Präsident Taiwans, Lai, machte sich ein Bild von der Lage. Die oberste Priorität ist jetzt, Menschen zu retten, sagte er in Hualien vor einem der vielen zerstörten Gebäude. Die Zahl der Opfer dürfte noch weiter steigen. Viele Menschen sind noch von Trümmern eingeschlossen. Das schwere Beben war auch in der gut 100 Kilometer Luftlinie entfernten Hauptstadt Taipeh zu spüren. Unter anderem U-Bahnen und Schulen wurden vorübergehend evakuiert. Eine Tsunami-Warnung für die Philippinen und Japan wurde nach kurzer Zeit wieder aufgehoben. Aus dem ebenfalls oft von Erdbeben erschütterten Japan kam bereits ein konkretes Hilfsangebot. Premier Kishida sagte in Tokio: Uns ist bekannt, dass Taiwan erhebliche Schäden erlitten hat. Wir bekunden unser tiefes Mitgefühl und werden Taiwan auf Wunsch sofortige Hilfe leisten. Zuvor meldete sich bereits der große Nachbar China. Dort war das Erdbeben Hauptthema im Staatsfernsehen. Die chinesischen Behörden seien über die Lage sehr besorgt, hieß es aus dem chinesischen Büro für Taiwan-Angelegenheiten. Dass Taiwan diese Hilfe annimmt, gilt jedoch als unwahrscheinlich. China betrachtet das demokratische Taiwan als abtrünnige Provinz und erhebt Gebietsansprüche, obwohl der Inselstaat nie Teil der Volksrepublik war.
In diesem Jahr schon mehr als 1500 Tote und mehr als 50.000 Menschen, die allein innerhalb der letzten Wochen aus Haitis Hauptstadt Port-au-Prince geflüchtet sind. Diese Zahlen des UN-Menschenrechtsbüros machen die Folgen der Bandengewalt in Haiti ein wenig greifbar. Eine vom UN-Sicherheitsrat bereits im Oktober letzten Jahres beschlossene Polizeimission lässt weiterhin auf sich warten. Immerhin könnte es nach dem angekündigten Rücktritt der Interimsregierung von Premierminister Henry in den nächsten Tagen einen Übergangsrat geben, der Haiti bis zu den ersten Wahlen seit 2016 führen soll. Doch ob man die Gewalt so wirklich eindämmen kann, das darf man durchaus bezweifeln. Markus Plate.
Ja. Jimmy Cherizier alias Barbecue hat mal wieder ein Interview gegeben, diesmal einem Reporter des Senders Sky News, der sich im von Cherizier kontrollierten Viertel umschauen durfte. Der Bandenchef präsentierte sich erneut als Stimme des Volkes gegen die korrupten Eliten, die schuld seien an der Misere und der Gewalt in Haiti. An ihm liege es nicht. Wir sind für Dialog. Es ist die politische Klasse, die dagegen ist. Wir sind offen für Lösungen, solange Haitianer am Tisch sitzen. Wir werden die Waffen niederlegen, sobald das nötig ist. Aber da sind wir noch lange nicht. Denn solange wir im Übergangsrat keine Repräsentanz haben, wird Haiti keinen Frieden finden. Die Vereinten Nationen haben mit Haitis Politik einen Fahrplan ausgehandelt, den es nun umzusetzen gilt. Unter einem präsidialen Übergangsrat soll die Sicherheitslage so weit verbessert werden, dass sich Menschen wieder frei bewegen können, sich die verheerende Ernährungslage entspannt, die Schulen wieder öffnen und das Land endlich in freien Wahlen eine neue Regierung bestimmen kann. Die von Kenia geführte Polizeimission soll die den Banden mittlerweile unterlegenen haitianischen Polizeikräfte unterstützen. Zudem wurden schon 2022 Sanktionen gegen Personen, Unternehmen und Organisationen beschlossen, die den Frieden, die Sicherheit und die Stabilität Haitis bedrohen, sowie ein Waffenembargo. William O'Neill, Beauftragter des Hohen Kommissars für Menschenrechte der Vereinten Nationen, drängte letzte Woche erneut auf die Umsetzung der Maßnahmen. Es ist für mich unglaublich, dass Waffen immer noch an die Gangs geliefert werden, hauptsächlich aus den Vereinigten Staaten. Das Waffenembargo muss von allen viel, viel energischer durchgesetzt werden. Denn wenn die Gangs keine Waffen oder Munition haben, verlieren sie ihre Macht. Die Sanktionen und das Waffenembargo sowie die Bildung des Übergangsrates sind absolut entscheidend. Dann können wir vielleicht das Momentum hier ändern, auch wenn das immer noch hart genug wird. Die ursprünglich mit rund 1000 Polizisten geplante UN-Sicherheitsmission müsse laut O'Neill aufgrund der Stärke von Cherizier's Bandenkoalition auf eher 5000 aufgestockt werden. Banden, die O'Neill für all die Toten und Geflüchteten der letzten Wochen und Monate verantwortlich macht. In Kenia, das die Polizisten stellen soll, war schon die ursprüngliche Zahl innenpolitisch hoch umstritten. Auch das hatte Cherizier mit Sicherheit im Blick, als er dem Sky News Reporter die folgende Warnung zu Protokoll gab. Wenn die Kenianer kommen, dann werden sie zunächst Massaker in den Armenvierteln verüben. Denn die Oligarchen und die korrupten Politiker werden ihnen sagen, dass sie dahin müssen, angeblich um die Gangs auszuschalten. Aber das werden wir nicht zulassen. Überhaupt, wie Haiti zu einer Normalität zurückkehren könnte, da gibt es nach wie vor keinen Konsens. Der einflussreiche Politiker Guy Philippe, der 2004 den Putsch gegen Präsident Jean-Bertrand Aristide angeführt hatte, warnte am Montag alle seine Kollegen, sich am geplanten Übergangsrat zu beteiligen. Und trifft dabei auf den Nerv von Menschen wie Claude, die der politischen Klasse im Land längst kein Vertrauen mehr schenken und damit eben auch nicht der internationalen Gemeinschaft. Ich möchte der Politik sagen, dass das Land uns gehört. Keiner wird für uns entscheiden. Wir müssen unser Schicksal selbst in die Hand nehmen. Doch bevor die Menschen in Haiti ihr Schicksal tatsächlich selbst in die Hand nehmen können, dürfte noch lange über sie entschieden werden, von der internationalen Gemeinschaft, in Verruf geratenen Politikern und Bandenchefs.
Markus Plate hat über die Lage in Haiti berichtet, hier in der SR-Info-Bilanz am Mittag. Und da geht es gleich um die Bekämpfung der Armut in Deutschland, im Großen wie im Kleinen. Jetzt aber erstmal Wichtiges in Kürze für Sie mit Katrin Auer.
Auch 33 Jahre nach der Wiedervereinigung verdienen Arbeitnehmer in Ostdeutschland deutlich weniger Geld als im Westen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts liegt die Differenz von Löhnen und Gehältern im Schnitt bei 824 Euro brutto monatlich und hat sich in den vergangenen Jahren kaum verändert. Der Chef der Linken-Gruppe im Bundestag, Pellmann, hat die statistischen Zahlen abgefragt. Er fordert im Sinne des Grundgesetzes gleichwertige Lebensverhältnisse in Ost und West. Immer mehr Bauernhöfe in Deutschland stellen auf Ökolandwirtschaft um. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes war im vergangenen Jahr mehr als jeder zehnte Hof ein Ökobetrieb, insgesamt 28.700 Bauernhöfe. 3 Jahre zuvor waren es demnach nur etwas mehr als 26.000. Noch größer war der Anstieg laut Statistik, wenn man die bewirtschaftete Fläche zugrunde legt. Die meisten Ökoflächen finden sich in Bayern, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Reservisten in der Ukraine können künftig bereits ab einem Alter von 25 Jahren eingezogen werden. Präsident Zelensky hat dem Vorhaben nach monatelangem Zögern zugestimmt. Bisher galt eine Altersgrenze von 27 Jahren. Die Änderung wurde gestern Abend auf der Parlamentsseite veröffentlicht. Damit können gut 400.000 weitere Männer zum Kriegsdienst eingezogen werden. Angesichts der schwierigen Lage an der Front hatte Zelensky den Zusatzbedarf an Soldaten mit bis zu 500.000 angegeben. Die Stimmung der deutschen Autoindustrie hält sich wieder auf. Der entsprechende Indikator des Wirtschaftsforschungsinstituts IFO ist im März auf den höchsten Stand seit 10 Monaten gestiegen. Laut IFO beurteilt die Branche die aktuelle Lage zwar etwas schlechter, aber der Blick in die Zukunft fällt deutlich positiver aus. Das liegt vor allem an der Hoffnung auf steigende Autoexporte wegen der guten Wirtschaftsentwicklung in China und den USA. Internationale Musikstars warnen vor dem Missbrauch von künstlicher Intelligenz in ihrer Branche. In sozialen Medien wurde ein Brief veröffentlicht, den mehr als 200 Künstler unterzeichnet haben, darunter Billie Eilish, Katy Perry, Stevie Wonder und die Gruppe R.E.M. Sie werfen der Musikindustrie vor, ohne Erlaubnis KI-Modelle mit menschlichen Werken zu trainieren. Das ziele darauf ab, die Arbeit von Künstlern durch riesige Mengen künstlich erstellter Klänge zu ersetzen. Nach Ansicht der unterzeichnenden Musiker hat künstliche Intelligenz enormes Potenzial, Kreativität zu fördern. Unverantwortlich eingesetzt bedrohe sie aber eine faire Vergütung der Künstler. Die Ausnahme-Seniorensportlerin Melita Cervenka-Nagel ist tot. Die langjährige Langstreckenläuferin aus Saarbrücken starb im Alter von 93 Jahren. Sie hielt 12 Weltrekorde zwischen 400 und 10.000 Metern und in unterschiedlichen Altersklassen. Außerdem wurde sie 2006 zur Weltleichtathletin gekürt.
Es war ein Thema, bei dem die Einigung zwischen den Ampelparteien besonders lang gedauert hat und das zu Zerwürfnissen im Bundeskabinett geführt hatte, als die grüne Familienministerin Paus dem Wachstumschancengesetz aus dem Hause Lindner demonstrativ nicht zugestimmt hat. Und nun steht sie wieder im Zentrum der Debatte, die Ministerin, also Lisa Paus, und die von ihr vorangetriebene Kindergrundsicherung. Um die ging es damals. Aus der FDP kommt jetzt erneut Widerstand gegen diese Reform, die Leistungen für Kinder bündeln und deren Beantragung deutlich vereinfachen soll. Auf Kritik stößt bei den Liberalen vor allem, dass Paus dafür eine neue Behörde mit 5.000 Stellen schaffen will. Lea Eichhorn erklärt uns das Problem etwas genauer.
Im Koalitionsvertrag formulieren SPD, Grüne und FDP das gemeinsame Ziel so: Wir wollen mehr Kinder aus der Armut holen und setzen dabei insbesondere auch auf Digitalisierung und Entbürokratisierung. Theoretisch gilt dieser Plan auch noch, nur wie der praktisch umgesetzt werden soll, darüber gehen die Meinungen auseinander. Familienministerin Lisa Paus von den Grünen hat einen Gesetzentwurf für die Kindergrundsicherung vorgelegt. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Maria Kleinschmeink, sagt, der entspricht in den wesentlichen Punkten dem vereinbarten Ziel.
Unser Ziel war es, mehr junge Menschen, Kinder aus der Armut herauszuholen. Wir wissen, dass wir derzeit nur einen Teil derjenigen, die Anspruch auf soziale Leistungen haben und auf Unterstützung, um Kinderarmut zu vermeiden, erreichen können. Und das werden wir tun. Und dafür bietet dieses Gesetz eine gute Grundlage.
Laut Gesetzentwurf will die Familienministerin bereits bestehende Sozialleistungen für Kinder zusammenlegen. Kindergeld, Kinderzuschlag, Bürgergeldleistungen für Kinder. Künftig sollen all diese Hilfen von einer Stelle verwaltet werden. Heißen soll diese Familienservice. Rund 5.000 neue Arbeitsstellen müssten dafür geschaffen werden, schätzt das Ministerium im Gesetzentwurf. Besonders diesen Punkt kritisiert die stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Gide Jensen scharf.
Wir haben von Anfang an angekündigt, dass mit uns eine Kindergrundsicherung oder Komponenten daraus nur zustimmungsfähig sind, wenn sie Bürokratie abschaffen und entlasten und nicht neue aufbauen und vor allen Dingen auch die Frage noch nicht, ich sag mal, zufriedenstellend beantworten, wie dann die Struktur zukünftig aussehen soll.
Gide Jensen und andere FDP-Spitzenpolitiker betonen außerdem, der Staat müsse den Menschen zwar transparent machen, welche Ansprüche sie auf Hilfen haben. Beantragen müsste sie dann aber jeder selbst. Die FDP-Politikerin will aber weiter in Verhandlungen gehen, auch mit dem Arbeits- und Sozialministerium. Der dritte Koalitionspartner im Bunde, die SPD, steht aktuell offenbar in der Mitte. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Sönke Rix betont, die Kindergrundsicherung sei eine sehr große Sozialreform, die verschiedene öffentliche Stellen betreffe. Jobcenter, Bundesagentur für Arbeit, Familienkassen. Rix hält eine neue Behörde für sinnvoll, die alle bisherigen Leistungen für Kinder bündelt. Aber
wir sehen es allerdings auch so, dass wir das nicht alles sofort umsetzen können. Wir brauchen wahrscheinlich eine schrittweise Einführung und darin sehen wir auch eine Kompromisslinie. Und ich hoffe sehr, dass Grüne und FDP da auch nach wie vor bereit sind, da auch an Kompromissen weiterzuarbeiten.
Auch die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Maria Kleinschmeink, zeigt sich offen dafür, die Kindergrundsicherung zumindest stufenweise einzuführen. Das scheint zum aktuellen Zeitpunkt der wahrscheinlichste Weg zu sein.
Der Streit um die Kindergrundsicherung geht also in die nächste Runde. Lea Eichhorn hat berichtet. Das Problem mit der Armut ist ja, dass sie für die einen oft fast unsichtbar ist, weil sie in anderen Stadtteilen leben und sich in ihrem Bekanntenkreis oft Menschen mit ähnlichem finanziellen Status befinden. Für andere dagegen ist die Armut schier unausweichlich, denn sie sind nicht nur selbst arm, sondern sie sind von Armut und ihren Folgen regelrecht umzingelt. Strukturelle Armut nennt sich das. Und die bildet sich eben in bestimmten Stadtteilen ab. Das Problem angehen wollen Land und Kommunen nun im Rahmen der quartiersbezogenen Armutsbekämpfung im Saarland. Etwa in Burbach, in der Neunkircher Innenstadt oder im Zentrum von Völklingen. Heute war der offizielle Auftakt und Patrick Wirmer ist für uns vor Ort in Völklingen. Patrick, was hat es denn nun genau mit diesem Projekt auf sich?
Ja, du hast es ja schon teilweise angesprochen. Es geht letztlich darum, aus Quartieren mit hoher Armutsquote innerhalb von 10 Jahren Aufsteigerquartiere zu machen. So fasst es Sozialminister Magnus Jung heute griffig zusammen. Das ist ein sehr ambitioniertes Ziel. Und sein Ministerium will die Entwicklung dieser Stadtviertel nun koordinieren, bestehende Angebote besser vernetzen und ausrichten. Das klingt jetzt erstmal alles gar nicht so neu. Magnus Jung sagt aber, es wird jetzt alles besser und vor allem ganzheitlicher.
Neu ist, dass die Landesregierung quer durch alle Ministerien, das heißt das Sozialministerium natürlich, das Bildungsministerium, das Innen- und Bauministerium, das Verkehrsministerium, das Wirtschaftsministerium, dass wir alle gemeinsam einen Plan entwickeln wollen, gemeinsam mit dem Regionalverband, auch in der Stadt Völklingen, wie wir dieses Quartier nach vorne bringen wollen und in allen wichtigen Politikbereichen Ziele definieren und Investitionsmittel mobilisieren, um hier gezielt und gemeinsam viel zu erreichen.
Ja, das klingt jetzt natürlich alles sehr allgemein. Konkretisieren soll sich das in diesen 3 Modellquartieren. Du hast sie ja eben genannt. Das sind Stadtviertel mit überdurchschnittlich hoher Arbeitslosigkeit und Armutsquote. Außerdem sind hier oft die Wohnungen noch recht billig, aber es sind aber auch Wohnungen, die oft in sehr schlechtem Zustand sind. Und es sind eben auch Viertel, in denen oft viele geflüchtete Menschen ankommen und dann eigentlich in den Sozialsicherungssystemen dann landen. Und die Völklinger Oberbürgermeisterin Christiane Blatt, die sieht dadurch auch einige Konflikte, vor allem in ihrer nördlichen Innenstadt.
Das sind so die typischen Herausforderungen eines solchen Quartiers. Da ist oftmals Sprachförderung unbedingt notwendig. Da ist auch notwendig, die Leute an die Hand zu nehmen, wenn man zu Behörden geht. Aber darüber hinaus, auch wenn die Kinder in die Kita oder die Schule gehen, ob das auf der einen Seite das Thema Sprache ist, um zu unterstützen, aber auf der anderen Seite auch, ich sag mal, das normale Leben Tag für Tag irgendwie so in den Griff zu bekommen, dass das auch für die Kinder gut und wichtig ist.
Ja, also da gibt es viel zu tun. Schwerpunkte sollen daher die Bildung, also zum Beispiel der Ausbau von Kita- und Ganztagsplätzen sein, aber eben auch die Sprachförderung und der soziale Wohnungsbau, der ja im Saarland so in den letzten Jahren so ein bisschen vernachlässigt wurde. Und ressortübergreifend sollen dazu eben Fördermittel gesammelt werden und prioritär in diese 3 Stadtviertel fließen. Magnus Jung redet da insgesamt von 2-stelligen Millionensummen, die da schnell zusammenkommen. Und für die Koordinierung dieser Gelder und die konkrete Arbeit vor Ort schafft das Ministerium auch je eine zusätzliche Stelle. Also ein großes, ambitioniertes Projekt. Der Erfolg wird eben vor allem auch davon abhängen, ob die Bürger die Hilfen dann am Ende auch annehmen und ob sie auch Lust haben, sich für ihre Viertel einzusetzen. Das hat Magnus Jung eben auch nochmal gesagt. Und ob auch die Sozialträger, etwa die Diakonie oder die AWO, die hier vor Ort ja schon vielfältige Hilfe auf vielen Ebenen leisten, ob die denn auch da mit an Bord sind an diesem Projekt und sich da sozusagen auch nochmal so ein bisschen unterordnen. Magnus Jung sagt da zwar, da rennen wir offene Türen ein, aber da muss man sich eben nochmal ein bisschen zusammensetzen und sich koordinieren. Das wird sich alles zeigen. Bis Ende des Jahres werden diese Quartiere nun erstmal gründlich untersucht. Wer wohnt hier? Was wird hier eigentlich gebraucht? Wo fehlt noch was? Und daraus werden dann eben konkrete Ziele und Maßnahmen abgeleitet, die dann Schritt für Schritt dann umgesetzt werden sollen. Man wird also sehen, ob sich tatsächlich hier in 10 Jahren, etwa hier in der Völklinger Innenstadt, wo wir gerade stehen, tatsächlich auch Aufsteigerquartiere bilden.
Quartiersbezogene Armutsbekämpfung heißt ein neues Konzept, das nun unter anderem in Völklingen umgesetzt werden soll. Patrick Wirmer hat für uns berichtet. Vielen Dank dafür. Am Ende war die Sache gestern Abend klar und es bleibt nur der Trost, dass es auch hätte anders ausgehen können. Wenn Kai Brünker die erste Großchance per Kopf verwertet und natürlich, wenn Torwart Tim Schreiber einen eigentlich einfachen Ball auch abwehrt. Aber hätte, wäre, wenn. Gerade im Fußball ist das wertlos. Und so ist der erste FC Saarbrücken gestern Abend ausgeschieden aus dem DFB-Pokal. Im Halbfinale gegen den Erzrivalen aus Kaiserslautern. Das 2:0 war für die Fans, die nach der unfassbaren Siegesserie gegen höherklassige Teams gefühlt schon auf dem Weg nach Berlin waren, ein Tiefschlag.
Ich frage mich echt, was da schiefgelaufen ist. Beim ersten Tor, man hat gesehen, der ist unglücklich aufgeprallt. Alles schön und gut, kann passieren, ist ein Fehler. Aber auch diese Wechsel, man sieht, sie wäre so ein wichtiger Spieler. Und den so spät zu bringen, das ist ein Knickbruch. Oh mein Gott, meine Gefühle sind tot. Beschissener geht's nicht.
Ja, es ist nicht schön, vor allem, weil es Lautern ist. Jeder andere wäre mir lieber gewesen zu verlieren, aber ist jetzt so.
Ein Traum ist ausgeträumt. Im Stadion selbst war die Stimmung super, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Saarbrücken hat halt einfach heute nicht das gezeigt, was ich eigentlich erwartet hätte.
Enttäuscht, traurig, aber das ist die geilste Mannschaft. Die haben alles gelb für Drittligist, ne? 3 Bundesligisten rausgehauen.
Wir haben es halt bis zum Halbfinale geschafft, aber ich glaube, nächstes Jahr wird das, sei es den Lautern-Fans gegönnt, sei es Kaiserslautern gegönnt, aber nächstes Jahr holen wir den Pokal.
Die Seelenlage der Fans nach der FCS-Niederlage zum Ende einer Pokalsaison, die dennoch einzigartig war und die dem Verein viel Aufmerksamkeit gebracht hat. Wie auch der Stadt, da allerdings eher Hohn und Spott wegen der Rasenprobleme im Ludwigspark. Philipp Köster vom Fußballmagazin 11 Freunde sieht dennoch eher das Positive.
Dass der Rasen so häufig nicht so ordentlich bespielbar war, hatte ja eher boulevardesken Charme. Was in Erinnerung bleiben wird, ist eine Mannschaft, die immer aufopferungsvoll gekämpft hat, die gerade, wenn man es ihr nicht mehr zugetraut hat, weil ja eigentlich die Gegner hätten gewarnt sein müssen, dann trotzdem doch das glücklichere Ende für sich hatte und dann einfach diesen puren Kampfgeist auf den Platz gebracht hat. Das war schon außerordentlich und ich habe, das muss man eben auch nochmal als Kompliment sagen, keine Mannschaft gesehen, die sich so sehr in diesen Pokalwettbewerb hineingeworfen hat, wie es der erste FC Saarbrücken gemacht hat.
Philipp Köster, Chefredakteur von 11 Freunde, heute Morgen hier auf SR2 Kulturradio. Schauen wir noch auf das Wetter im Saarland. Zwischen den Wolken und dem Regen kann es im Laufe des Nachmittags von Mosel und Saargau her etwas auflockern. Am Abend gibt's aber schnell neue und teils kräftige Schauer. Die Höchstwerte liegen heute bei 10 bis 14 Grad. Schauer kann es auch in der Nacht noch geben. Meist bleibt es aber trocken. In den Frühstunden gibt's dann neuen Regen. Tiefstwerte in der Nacht bei 10 bis 8 Grad. Morgen am Donnerstag erst regnerisch, am Nachmittag Übergang zu kräftigen Schauern und einzelnen Gewittern mit etwas Sonne zwischendurch. Höchstwerte 12 bis 16 Grad, dazu windig bis stürmisch. Und das war's von der SR Info Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Ich sage tschüss.
SR Info. Auslandspresseschau.
Zu einem mutmaßlich israelischen Anschlag auf ein Gebäude der iranischen Botschaft in Damaskus mit 7 Toten, schreibt die Neue Zürcher Zeitung. Es steht außer Frage, dass Israel das Recht hat, sich gegen die Angriffe der Hisbollah-Miliz zu verteidigen, die nach dem Hamas-Massaker in Israel vom 7. Oktober eine eigene Front im Norden aufgemacht hat. Nach 6 Monaten ist aber klar erkennbar, dass weder Iran noch die Hisbollah Interesse an einem größeren Krieg haben. Das Regime in Teheran scheint vielmehr bemüht, eine gewisse Schwelle nicht zu überschreiten. Doch der Angriff auf das Konsulat könnte Iran zwingen, härter als bisher zu reagieren. Das Ergebnis könnte ein Krieg sein, den auch Israel nicht wollen kann. Die niederländische Zeitung De Volkskrant fragt, steht nun also eine ernsthafte, bewaffnete Eskalation zwischen Iran und Israel bevor? Wahrscheinlich nicht. Die beiden Länder beschießen sich seit Jahrzehnten gegenseitig mit Worten und manchmal kommt es zu echten Schlägen, aber nie direkt gegeneinander. Der Iran überlässt die Schmutzarbeit in der Regel seinen Unterauftragnehmern in der Region wie der Hisbollah und den Houthis. Teheran ist nicht auf eine direkte Konfrontation aus, denn es weiß, dass Israel militärisch viel stärker ist. Auch Israel kann eine militärische Konfrontation mit dem Iran jetzt nicht gebrauchen. Es hat alle Hände voll zu tun mit dem Krieg in Gaza. Zur Tötung mehrerer ausländischer Helfer im Gazastreifen durch einen israelischen Luftangriff schreibt die spanische Zeitung ABC: Es ist knapp 6 Monate her, dass die Hamas den Süden Israels überfallen und dabei tausende Menschen getötet und vergewaltigt hat. Aber inzwischen ist der Kredit, den Israel nach dieser verabscheuungswürdigen Aggression von der Weltöffentlichkeit bekommen hatte, völlig aufgebraucht. In Gaza geschieht ein unerträgliches Gemetzel. Premierminister Netanyahu hat sich für den Fehler seiner Militärs entschuldigt, einen Konvoi einer Hilfsorganisation angegriffen zu haben. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass sein Land weiter an der vollständigen Zerstörung Gazas festhält. Die von den Vergeltungsaktionen zerrissene Region ist zu einer Schande für die ganze Welt geworden. Die italienische Zeitung La Stampa beschäftigt sich mit den internationalen Reaktionen auf Israels Vorgehen im Gazakrieg. Wir sind noch weit davon entfernt, dass die USA und Europa Israel den Rücken kehren. Aber früher oder später könnte es soweit sein. Und dies würde Israel zu einem Kurswechsel zwingen. Solange sich Israel im Krieg befindet, ist Netanjahu politisch in Sicherheit. Und sollte die Invasion des Gazastreifens nicht mehr ausreichen, lässt sich der Einsatz dessen, was in der Region auf dem Spiel steht, immer weiter erhöhen. Netanjahu kann nur gewinnen, im Gegensatz zu allen anderen, den USA, Europa, den Palästinensern und dem Iran, aber letztlich auch Israel. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Astrid Fietz.